ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wer muss denn reden? Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen und ehemaliger US-Korrespondent in Washington.
Ja, und willkommen zurück, Ingo.
Ja, vielen Dank. Ich bin zurückgekommen von der ersten Drehreise für unsere neue US-Doku zur Präsidentenwahl 2024. Und wir wollten diesmal schon ziemlich früh anfangen, ein bisschen auch andere Bilder drehen und vor allen Dingen das Ganze um den Super Tuesday herum und die Entscheidung da bauen. Und das ist tatsächlich sehr aufgegangen. Das war wirklich eine gute Entscheidung. Und wir haben da eine Menge erlebt. Es war ja auch viel los in der Zeit, in der wir drüben waren. Super Tuesday, dann die State of the Union Address und dann fiel dann auch im Laufe der folgenden Tage die Entscheidung, dass die beiden Kandidaten Donald Trump und Joe Biden für ihre jeweiligen Parteien dann genügend Delegiertenstimmen bei den Vorwahlen gesammelt haben, um dann auch offiziell die Kandidaten zu sein. Also keine Überraschung, dass es diese beiden sind, aber jetzt ist es zumindest mehr oder weniger amtlich und es ist noch viel, viel mehr passiert. Also es war auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Drehreise in deinem Heimatstaat Wisconsin.
Ja, und vielen Dank für die Cheese Curds.
Ja, stimmt, das hatte ich dir in der letzten Folge ja versprochen, genau, dass ich dir mitbringe. Diese
wirklich ein Teil von meiner Kindheit und die schmecken genauso gut wie ich erinnern. Nur, also dieses Mal, du hast ehrlich gesagt Cheese Curds, die ich noch nicht probiert habe.
Genau, die habe ich im Supermarkt gesehen, ja, und dachte, die muss ich dir mitbringen. Bloody Mary.
Bloody Mary Cheese Curds, die habe ich nicht als Kind gegessen, aber schmecken sehr gut. Und nicht nur das, aber auch irgendwas für die Kids. Die Cheetos ist eine Cheese Käse-Thema hier, das passt, weil Wisconsin ist America's Dairyland. Also insofern, wir haben Squeaky Cheese und Crunchy Cheese.
Ja, wir haben versucht, das mal hier vor dem Mikrofon zu essen. Das lässt sich leider nicht so übertragen.
Also
das
nicht ist, so das squeaky. Ist, also vielleicht, weil die vacuum-packed waren. Die mussten ein bisschen frischer sein, diese Squeak zu haben. Ja. Naja, nächstes Mal. Also,
wir haben auf jeden Fall dort auch wieder welche gegessen. Es gehört einfach dazu. Ja, nee, aber es war insgesamt, einiges war doch anders als sonst. Nämlich dafür, dass es Anfang März war es erstaunlich mild. Also wir waren ja ursprünglich ausgegangen, dass da Schneebilder überall und man noch mit den Snowmobiles vielleicht rumfahren kann. Aber so wenig Schnee wie diesen Winter haben sie da oben, jeder an der Supermarktkasse oder in der Tankstelle, jeder sagte der, oh man, how about this winter? Ja, also es ist vielleicht auch nur eine Ausnahme, aber wenn man irgendwie...
Das ist, wie ich das erinnere, von meiner Kindheit, als wir im Norden da waren, war das immer, also die erste Schnee kam kurz vor Thanksgiving normalerweise, manchmal Halloween, und aber es gab immer Schnee, lag am Boden bis normalerweise, also mindestens April, manchmal Anfang Mai.
Also vor allen Dingen da oben, up north, ne? Also genau, da im Norden von Wisconsin, an der Grenze zu Kanada fast schon, das war erstaunlich und... hatten wir aber trotzdem Glück mit dem Wetter so gesehen, denn es war immerhin noch kalt genug. Nachts ist es deutlich unter Null gefallen. Es war immer noch kalt genug, dass die Seen gefroren waren, einige zumindest. Auf jeden Fall, und das war wichtig für unseren Dreh, Long Lake, an dem deine Mutter und Coach, ihr zweiter Mann, leben. Und wir wollten nämlich unbedingt für ein Interview aufs Eis, zum Eisfishing. Und das ist eine große, große Tradition auch da oben. Und
habt ihr was gefangen?
Ja, wir sind tatsächlich, also es knackte hier und da so ein bisschen das Eis, aber es war noch so gut 17, 18 Zentimeter dick und wir mussten das dann an zwei, drei Stellen aufbohren und Coach und ich haben uns dann für ein Interview da mit einer kleinen Route an die Eisfischlöcher gesetzt und tatsächlich habe ich auch einen Fisch gefangen.
Ah, also, und gegessen, einen Fischfry gemacht?
Nee, ja, wir haben einen Fischfry gemacht, aber der Fisch, den ich gefangen habe, der war zu klein. Ach so. Also jetzt könnte ich natürlich in schönstem Anglerlatein erzählen, was für ein Riesenviech das war, das ich da rausgezogen habe, aber der war zu klein und Coach sagte dann, nee, den schmeißt du mal wieder rein, der muss noch ein bisschen wachsen. Und aber immerhin, also das war sehr, that felt very Wisconsin. Also das hat zumindest geklappt und ehrlich gesagt hatten wir sogar Glück, dass es nicht so kalt war, denn in den zwei, drei Tagen danach wurde es dann, der Wind ist ja immer so, was so eisig ist, ne, der Windchill-Faktor. Und da haben wir so Interviews auf der Straße auch gemacht mit Menschen und da ist den Kameraleuten fast die Finger abgefroren, als es dann so windig war. Insofern hatten wir zwar nicht riesige, große Schneemassen, aber es war auf jeden Fall winterig und kann man das sagen eigentlich im Deutschen?
Winterig? So wintery? Wintery, genau.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ne?
Neues Wort. Neues Wort. Habt ihr hier erstmal gehört.
Genau, neues Adjektiv. Ja, nee, aber es war natürlich total spannend, weil wir eben rund um den Super Tuesday da waren und das dann zumindest bei den Republikanern die dann erwartete Entscheidung aber brachte, dass Nikki Haley dann ausgestiegen ist danach.
Also sie hat ziemlich lang war sie dabei und auch nach sie ihr eigener Bundesstaat South Carolina verloren hat. Sie hat auch versprochen, ihr Unterstützer, dass sie würden bis Super Tuesday bleiben und dann war das ziemlich klar, obwohl die beiden Kandidaten hatten erst genug Delegierten diese Woche. Trotzdem, also es war ziemlich klar nach Super Tuesday, nach so viel 16 Bundesstaaten gewählt haben, dass, obwohl und Nikki Haley hat auch, muss man sagen, sie hat Vermont gewonnen, also sie hat Washington D.C. auch früher gewonnen, also sie hat
die erste Frau, die bei den Republikanern eine Vorwahl gewonnen hat.
Genau, also ist nicht ohne Erfolg und wie wir gesehen haben, also durch der Vorwahl hat sie immer so ungefähr so zwischen 20% und 40%. Das ist nicht nix. Also die andere demokratische Kandidaten zum Beispiel hatten nur vielleicht 1%, 2%. Aber es war nicht ohne. Also sie hat dann eine Rede gehalten und hat ihr Unterstützer bedankt. Und
aber interessant war dabei?
Genau, also dass sie hat dann nicht Trump unterstützt. Sie hat nicht gesagt, dass sie gibt ihre Unterstützung an Trump. Und das ist irgendwas, das ein bisschen vielleicht überraschend war für manche, weil normalerweise sagen viele Parteien, ich würde die Kandidat, der die Nominierung kriegt, unterstützen. Und dann falls in line sozusagen. Die stehen dann,
sich dann dahinter.
Hinter der Kandidat. Und das hat sie, also wer weiß, vielleicht macht sie das eventuell. Sie hat also diese ganze Zeit als Kandidaten hat versucht, diese Tanz, die alle gemacht haben, Trump nicht zu kritisieren zu doll, weil die wollten, die MAGA-Unterstützer auch, haben gewusst, dass ohne ein bisschen Unterstützung von Trumps Fans würden sie auch nicht durchkommen. Und deswegen hat sie nur, wie wir gesehen haben, in die letzten paar Wochen von der Campaign, also eben ein bisschen mehr kritisiert und attackiert. Aber keine Unterstützung, mindestens jetzt. Und hat gesagt, dass es ist jetzt sein Job, Trumps Job, ihre Unterstützer zu gewinnen.
Ja, hören wir mal kurz rein, wie sie das formuliert hat.
It is now up to Donald Trump to earn the votes of those in our party and beyond it who did not support him. And I hope he does that. At its best, politics is about bringing people into your cause, not turning them away.
Ja, und dann war kurz danach die State of the Union, die Rede zur Lage der Nation von Joe Biden, seine letzte in dieser Amtszeit jedenfalls. Und deine Mutter Lynn und Coach und ich haben uns die angeguckt und es war klar, dass Joe Biden da quasi, wie sagt man so schön, he had to knock one out of the ballpark. Also er musste liefern, weil immer natürlich diese ganzen Fragen, klappt er nicht zusammen und hält er das überhaupt noch aufrecht und so. Das schwingt immer mit und tatsächlich hat er auch in seiner Rede sein Alter, also er versucht das nicht zu übertünchen oder zu überspielen, sondern er hat sein Alter auch gleich mal aufgegriffen. Hören wir mal kurz rein.
I know it may not look like it, but I've been around a while. When you get to be my age, certain things become clearer than ever.
Ja, in der Tat. Er hat eine Menge erlebt schon in seinem Leben. Ich fand auffällig, dass er tatsächlich für mich fast schon die ganze Zeit so ein bisschen gebrüllt hat. Ne? Also er war sehr spot on, wollte beweisen, so wie immer, wenn er auf die Bühne kommt, joggt, um zu zeigen, hey, guck mal, ich bin noch beweglich und rüstig. Glaube ich, wollte er da auch zeigen, okay, hier, ich bin noch total fit, ich bin da und ich bin in der Lage, dieses schwierige Amt auch auszukleiden. Deine Mutter fand es nicht übertrieben, ich fand es fast schon so ein bisschen, okay, bring it down, bitte. Ja, also du, ja, wir haben es kapiert, du bist wach und dabei. Deine Mutter fand es super. Die hat gesagt, ja, guck mal, das ist der Joe, den ich kenne und den wir auch brauchen. Und fand das jetzt nicht zu aufgesetzt, aber ich glaube, insgesamt war es aber eine sehr ermunternde, sage ich mal, Rede für seine Anhänger auch.
Das ist, was er machen musste. Ne? So häufig geht das um seine Energie, Low Energy Joe. Und man vergleicht ihn mit Trump, der auf der Bühne ist immer noch ein Entertainer, ist
Show
immer noch
macht, ja.
Lustig und wach und hat viel Energie. Und das war der Möglichkeit für Biden, wenn er steht vor der Joint Sessions of Congress in der Kapitol mit alle so reden, alle Augen auf ihm, zu zeigen, dass er auch hat diese Energie, dass er nur 4 Jahre älter als Trump ist, hat auch genauso viel Energie, kann das machen. Ich glaube auch, dass viele Leute in die Artikeln und der Presse, der da nächsten Tag rausgekommen ist, waren ganz begeistert, haben auch, wie meine Mutter gesagt, da ist der Mann, der ich kenne und dass er das hat gemacht, genau wie er machen musste. Ich finde auch, dass er war, klang ein bisschen manchmal wie ein angry old man, wo er manchmal so fast shouting, ne, so nicht so gesprochen, aber ein bisschen zu laut manchmal, ein bisschen zu viel Macht. Aber wie gesagt, er hat nicht nur geliefert, aber es ist nicht wie in the House of Commons in London, aber also nicht so, dass wir hin und zurück gehen, so viel wie die Briten das machen. Aber es gab auch Hecklers, es gab Leute wie Marjorie Taylor Greene, die haben irgendwas geschrien, irgendwas geschautet.
Ja, ja.
Und dann, er hat auch reagiert und ziemlich klug auch hat er reagiert. Also man kann planen, man kann das Rede machen mehrmals vor der Spiegel oder vor anderen Leute, aber man kann nicht planen, für was kommt.
Spontan den Moment, genau.
Und das hat er ganz gut gemacht. Ich finde nur, dass wenn er irgendwas machen muss, dann schafft er das. Ne? Er hat gewusst, everything's riding on this. Ne? So, es ist eine wichtige Rede und er muss liefern, wie du sagtest. Aber es ist nicht, finde ich, gut genug, das einmal zu machen. Er muss das jedes Mal machen, wenn er auf der Bühne ist. Er kann nicht sagen Mexiko, wenn er meint Ägypten. Er muss solche Fehler nicht mehr machen. Er muss immer so viel Energie haben. Und ich finde, eine Rede ist nicht genug, wenn wir sehen dann jede andere Interview, Rede, was auch immer, wo er weniger Energie hat, wo er vergisst eine Worte, wo er sieht aus wie, er weiß nicht, was er sagen will. Also insofern, es war super, thumbs up, good job, aber er
du
muss,
meinst, es reicht nicht, dass immer muss, nur so einmal so ein Spot im Spotlight das zu liefern.
Es sondern muss es, auf diesem Niveau bleiben.
Und da hast du Zweifel, dass er das schafft, auf dem Niveau das zu halten, weil das war ja, wenn man so will, fast schon am Anschlag. Also man hat das Gefühl, da ist jetzt nicht mehr so viel Reserve. Also und das ist, wir fangen ja gerade erst an. Jetzt, wo die beiden Kandidaten mehr oder weniger offiziell dann auch wirklich feststehen, beginnt ja nun wirklich offiziell der Präsidentenwahlkampf.
Ja, es geht wirklich jetzt los. Ne? Wie wir gesagt haben, diese Woche am 12. März haben Washington, Georgia, Mississippi und Hawaii gewählt und haben beide Kandidaten die Delegierten gegeben, sodass
die nötige Mehrheit.
Die haben, also jetzt im Sommer kommt die Nominierungsparteitagen und dann wird das offiziell, aber es ist so. Ich meine, es ist ein bisschen schade für, also nächste Woche wählen Florida, Ohio, auch wichtige Bundesstaaten, aber diese Wähler müssen das Gefühl haben, es zählt nicht. Wirklich.
Genau, ja. Aber das ist in der Tat so bei dieser State of the Union, um das abschließend dazu nochmal zu sagen, dass es natürlich auch wieder so war, dass er hier und da mal was verstolpert hat und so. Und das werden die Republikaner auch da wieder als gefundenes Fressen nehmen. Was man aber nicht vergessen darf, und deine Mutter hat mich darauf hingewiesen, als wir das geguckt haben, und sie ist ja eine Logopädin, Ausgebildete, und hat auch früher viel mit Kindern gearbeitet, die stottern und so. Und Joe Biden war ein Stotterer als Kind. Das darf man nicht vergessen. Und das hat er vielleicht so in kleinen Ansätzen immer noch. Und es ist erstaunlich, dass er dann so eine politische Karriere hingelegt hat und das geschafft hat, abzulegen. Aber es bricht halt hier und da immer wieder mal durch. Und es ist nicht jedes Mal ein Zeichen für sein Alter oder dass er nicht mehr ganz an Bord ist, sondern es ist teilweise eben auch das. Aber es wird ihm von den Republikanern halt so ausgelegt. Und aber dafür, wie gesagt, das hatte ich vergessen. Und das war ein ganz guter Hinweis von Lynn, dass er da doch ein paar Hürden auch diesbezüglich zu überwinden hat. Ja, und dann haben wir das also geguckt und es gab auch wieder Margaritas, die Coach gemixt hat und dann war es vorbei und haben wir uns unterhalten darüber und die Kameras waren dann auch aus, wir haben das ja so ein bisschen auch mitgefilmt und dann lief der Fernseher aber, wie das so oft in den USA auch ist, einfach weiter so im Hintergrund und plötzlich haben wir uns ertappt und gesagt, okay, was passiert da? Warte mal, hör mal, guck mal, was da gerade läuft. Und das war die traditionelle Response. Ne? Das ist ja immer so, es gibt die Rede zur Lage der Nation und die andere Seite hat dann immer traditionell kurz danach so eine Viertelstunde, 20 Minuten wahrscheinlich aufgezeichnet meistens eine Antwort, eine Replik. Und es ist dann oft ein Up-and-Coming-Politiker, Politikerin, also jemand, der vielleicht in der Zukunft der Partei eine Rolle spielen wird. Und diesmal waren wir dann echt so, what is going on? Mhm. Also Die Senatorin von Alabama.
Katie Britt. Up and coming. Ich meine, muss man sagen, dass die Presse sagt, dass sie ist auf die Shortlist für mögliche Vizepräsidenten von Trump. Also jemand, der ziemlich neu im Senat ist, aber auf jeden Fall eine Name, die im Kongress mindestens sehr bekannt ist.
Ja, und die Performance war wirklich...
Performance is the key word here. Also...
Ja, man kann es auch gar nicht beschreiben, weil man das Bild dazu auch sehen muss. Also wer es noch nicht gesehen hat oder auch die Persiflagen im Internet daraufhin, der muss sich das, glaube ich, echt mal angucken. Diese theatralische, übertriebene...
Und dann, vergleichen das dann mit der Saturday Night Live Skit. Und das hast du hast erzählt. Ne?
Coach und ich haben sofort gesagt, das muss das Opening für Saturday Night Live, also für diese Satire-Sendung ein paar Tage später sein, sonst weiß ich auch nicht was. Und in der Tat, es war dann natürlich war genauso. Es war auch zu Scarlett Johansson, war ein gefundenes Fressen.
Nee, aber es war die Delivery, wie Katie Britt hat das die Rede geliefert. Okay, es war eine sehr wichtige. Sie würde wahrscheinlich nie so viel Aufmerksamkeit, nie wie vor so viele Zuschauer sein. Sie saß aber in ihrer Küche zu Hause. Und ich glaube, der Sinn der Sache war, ne, dass viele reden über Kitchen Table Issues. Die sind die wichtigste Themen, die Leute besprechen innerhalb der Familie zu Hause über
am Küchentisch, ja, ist ja hier genauso.
Genau, und ich glaube, die Idee war, dass Katie Britt würde rüberkommen als eine Freundin, würde mit die Suburban Vororte Moms und Frauen reden, weil wir wissen schon, dass die Republikaner haben echt ein Problem wegen die Abschaffung von Roe v. Wade vom Abtreibungsrecht und das ist irgendwas, die versuchen dann diese Suburban Frauen also rein im Boot zu holen. Und Katie Britt war vielleicht gedacht als der perfekte Person dafür. Und aber es hat komplett backfired, wie sagt man. Also es
der Schuss ging nach hinten los.
Genau.
Das ist also ein Sprichwort,
wo
es identisch ist, mehr oder weniger, das Bild.
Also weil es sah aus wie, hier ist diese junge Senatorin und sitzt dann in ihre Küche. Also nicht in irgendwelche, also vor Kongress oder in einen Ort, der mehr offiziell ist, aber in ihrer Küche. Und das hat wirklich nicht geklappt. Nicht nur der Ort, aber ihre Lieferung war wirklich manchmal glücklich. Manchmal hat sie eine Lächeln im Mund. Manchmal war sie also ziemlich scary, muss man sagen. Die Welt geht unter. Und wie Scarlett Johansson auch gemacht hat, manchmal ein bisschen seductive irgendwie, komischerweise. Nee, aber es war auf jeden Fall a fail.
Ja, aber es kommt, wie so oft in der amerikanischen Politik, muss man leider sagen, in die Kategorie für mich wie ein Autounfall. Man möchte nicht hingucken, aber man kann den Blick nicht abwenden, weil es irgendwie, irgendwie faszinierend auf eine komische Art und Weise. Anyway, ja, wer es nicht gesehen hatte, empfehlen wir sehr, mal nachzugucken, aber dann unbedingt auch die Saturday Night Live Parodie von Scarlett Johansson. Gut, aber an der Stelle stehen wir nun. Jetzt sind die Delegierten auf beiden Seiten zusammen. Das heißt, der Startschuss ist jetzt mehr oder weniger offiziell für das Rennen um die Präsidentschaft erfolgt. Und ich habe dann, nachdem ich Interviews mit Coach und mit Lynn auch gemacht habe, nicht nur beim Eisangeln, beim Eisfischen, sondern in unterschiedlichen Situationen, haben wir auch eine kleine Umfrage Downtown Mercer. Und Downtown Mercer ist nicht wirklich groß. Und es war dann wurde es sehr kalt an dem Tag, als wir das gemacht haben. Mercer in Northern Wisconsin ist einer von diesen kleinen Orten, wo du, wie sagt man im Englischen, you blink when you drive through it and you missed it. Ja? Also wenn man einmal blinzelt in dem Moment, wo man durchfährt, hat man es schon verpasst. Das ist tatsächlich nicht groß, aber wir haben da Leute trotz der Kälte auf der Straße getroffen. Und man muss sagen, Northern Wisconsin ist eigentlich typical Trump Country. Mm, also das sehr. Ist zwar ein Swing State, einer der wichtigsten für diese Wahl sicherlich, dein Heimatstaat. Aber je nachdem, wo man ist, ob man in Madison, Unistadt, in der Hauptstadt oder in Milwaukee, große urbane Region oder eben da auf dem sehr ländlichen Norden von Wisconsin unterwegs ist. Und deswegen war ich dann nicht überrascht, als sich dann die Mehrheit erstmal sehr für Trump ausgesprochen haben und exemplarisch dafür. Hören wir mal diese Frau, die ich auf der Straße angesprochen habe. Wie sie sich denn fühlt, dass es jetzt offiziell ist, ein Rematch Biden gegen Trump.
Well, that Super Tuesday is over and it's pretty much official who the two candidates are. How do you feel about the prospect of a rematch Biden-Trump?
I'm okay with it. I like it.
Yeah?
Oh yeah.
What do you like about it?
I love Trump.
What do you love about him?
Everything. It's the best way to answer it. He's going to do what he did before as far as help the country build it up. Biden was a total disaster.
But the economy seems to be turning around and,
That's what they keep saying, but I don't see it.
Ja, das ist so häufig der Fall, Ingo, dass Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass Inflation geht jetzt runter, alles sieht besser aus, der Wirtschaft ist zurückgekommen, so der Punkt.
Wobei die Inflation gerade dieser Tage wieder so ein ganz leichtes bisschen wieder hochgegangen
ist. Okay, aber genau, also die Bericht mindestens von vielen ist, dass es kommt jetzt runter, dass wir sind, wo wir waren bevor der Pandemie. Aber das Problem ist, wenn man das nicht spürt selber, wenn man geht einkaufen und bezahlt für eine Box of Cereal, also eine Müsli, so $8 statt $5, man merkt so jedes Mal, wenn man bezahlt, das ist, kostet viel, viel mehr, für was man früher.
Und tanken war auch ein großes Thema bei den Leuten.
Also es ist, viele Sachen sind teurer geworden und essen gehen, also Leute merken, dass die vielleicht früher mehr am Wochenende sind essen gegangen, jetzt nicht mehr, oder Urlaub sind auch teure Reisen. Also es gibt viele Sachen, wo so häufig in die Staaten, man fragt sich, wie Ronald Reagan gefragt hat, are you better off today than you were 4 years ago. Ist alles besser jetzt als vor 4 Jahren? Und wenn nicht, und deswegen, weil auch, na, so, wir haben diese noch nicht 4 Jahre von Biden, können wir die 4 Jahre besonders gut vergleichen, diese letzte Zeit mit der Vergangenheit, die letzte 4 Jahre vor, als Trump Präsident war. Und das muss man sagen, wenn man wirklich 4 Jahre in der Vergangenheit zurückblickt, waren wir mitten in der Pandemie. Insofern soll man dann sagen, nee, alles war ziemlich scheiße in dieser Zeit. Aber trotzdem, es ist so, dass Republikaner haben der Ruf, dass die sind stärker mit der Wirtschaft, dass wenn Trump zurück wird, wird alles plötzlich boomen wieder, das Stock Market würde wieder boomen, alles würde besser sein. Also besonders spüren Leute das, wenn, wie gesagt, die haben das Gefühl, alles ziemlich teurer geworden ist.
Wobei ich auch den Eindruck hatte, als ich mit den Menschen auf der Straße oder auch am Flughafen irgendwie gesprochen habe, dass das in der Tat ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, aber teilweise ist es auch sehr zementiert. Mhm. Also ich hatte nicht so das Gefühl, dass es überhaupt noch Wechselwähler gibt oder irgendwelche Unentschiedenen. Also ich glaube, die Wirtschaft könnte durch die Decke gehen und gerade so jemand wie diese Frau da eben würde trotzdem sagen, ja, aber ich will trotzdem Trump. Das hat schon, und auf der anderen Seite genauso. Also ja, das ist so sehr, sehr verankert schon. Also und das führt wieder dazu, dass es eben bei dieser Wahl, das haben wir ja auch schon oft gesagt, nicht darauf ankommt, wen du von der anderen Seite überzeugst oder diese Mittel- oder Wechselwähler dazwischen irgendwie noch rüberziehst auf deine Seite, sondern die eigenen Leute zu motivieren. Also je mehr du von diesen Wählern, von deiner Basis an die Wahlurne bringst, desto größer die Chancen dann für dich bei der Wahl. Also das war mir aufgefallen, aber ich war überrascht, dass ich da in Northern Wisconsin eben nicht nur Trump-Fans getroffen habe, sondern auch wahllos auf der Straße angesprochen eben einige gesagt haben, ah oh, nee, bloß nicht, das wird furchtbar, sollte Trump zurückkommen. Wie zum Beispiel diesen Mann, der gesagt hat, er wünscht sich unbedingt, dass Joe Biden im Amt bleibt.
So what are you hoping for the outcome of the election in November?
Well, I'm hoping that Joe Biden wins and that he's able to continue the good work that he's been doing. I mean, the Republicans, or as I call them, the Republicans, they, ever since Obama was elected, the Republicans have been one thing, to do anything to stop any success on the side of the Democrats.
Yeah.
And I think a good example of that is the Democrats bent over backwards and made all these concessions on the immigration bill.
Yeah.
And Donald Trump tells them, no, you can't do that to his Republican, cronies. And he's not even he's not even an elected official.
Mm-hmm.
And he's telling them what to do. So. Yeah. I'm sorry that, everybody seems to be like a pawn to him. And I think it's like they become non-thinking zombies, where they just follow whatever he says.
Also, bist du sicher, er kommt aus Mercer, nicht Chicago?
ja, einer sagte, genau, einen anderen Trump-Fan, den ich dann auch gefragt habe, der sagte, no, if you find someone who's not a Trumper here, he's a tourist.
Ja, genau.
Also wer hier nicht für Trump ist, hier oben ist Tourist und kommt von woanders her.
Von diese Chicago-Leute, die kommen dann
gut, im Norden für ein bisschen. Wir haben jetzt nicht jeden gefragt, aber ja, ja das mag natürlich sein.
Nee, aber es kann gut sein. Ich meine, man muss erinnern, auch Wisconsin ist eine von die drei wichtigsten Swing States, wie die nennen, in diese Wahljahr. Also seit 1988 hat Wisconsin mehr für die demokratische Kandidat gewählt, obwohl in 2016 hat Trump gewonnen mit nur 22.000 Votes Wähler gegen Hillary Clinton. Aber Biden hat dann gewonnen in 2020, auch nicht mit einer großen Mehrheit, nur 20.000 Leute, aber
das ist ja nix.
Es ist nix. Ja, es ist wirklich, und deswegen ist Wisconsin so nicht blau oder rot, aber lila, wie wir sagen, weil es kann in beide Richtungen gehen. Eigentlich viele sagen, dass Biden muss Wisconsin zusammen mit Michigan und Pennsylvania gewinnen. Und ein interessanter Fakt ist, dass Wisconsin zusammen mit Michigan und Pennsylvania sind die drei Bundesstaaten, die haben der längste Rekord, die Gewinner zu wählen. Seit 2004 haben diese drei Bundesstaaten immer für die Kandidat gewählt. Der hat dann am Ende der Weißen Haus gewählt. Insofern, alle Augen sind wirklich auf diese drei. Und also, wenn du hörst in der kleinen Mercer, dass es gibt doch vielleicht einen, vielleicht aus Chicago, wissen wir nicht. aber jemand könnte auch aus Michigan sein. Das ist nur eine Dreiviertelstunde so um die Michigan-Grenze von dort. Aber wer weiß, es zeigt, wie eng das ist. Und ich glaube auch, wie wir würden warten, bis die letzten Minuten zu wissen, wie die Entscheidung geht.
Aber ich würde einen Aspekt nochmal von dem Mann, der da eben für Biden war, den ich da gesprochen habe, aufgreifen. Dieser Aspekt des blinden Gehorsams fast schon auf Seiten der Republikaner für Donald Trump. Also dieses Folgen, was auch immer er da so sagt. Und das ist nicht nur gefühlt so, das hat sich jetzt dieser Tage mehr oder weniger offiziell auch zementiert. Denn aus der Grand Old Party, GOP, wie die Republikaner ja auch genommen waren, ist jetzt, das war es wahrscheinlich auch schon vorher und das begann auch schon vor Trump, aber ist es jetzt irgendwie offiziell, wie nennst du es?
The POT.
Aus GOP wurde POT.
Party of Trump.
Ja, und zwar in Form von Positionen in der Führungsspitze. Jetzt muss man sagen, die Parteien sind sowieso nicht so mächtig und wer die Parteispitze darstellt, ist jetzt nicht unbedingt Agenda-Setting für die meisten großen Politiker, aber es ist zumindest schon mal ein Zeichen, dass eben die Führung des Republican National Committee, RNC, ausgetauscht wurde. Mhm. Unter anderem die Doppelspitze jetzt besetzt mit
Lara Trump, die Schwiegertochter von Donald Trump. Also keeping it in the family sozusagen. Also er hat seine genau, Schwiegersohn und Tochter in seinem Weißen Haus als Berater und jetzt hat er seine Schwiegertochter. Ja, es ist nicht mehr der Partei von mein Vater oder mein Großvater oder sowas. Es ist jetzt wirklich nicht mehr der Partei von Reagan. Das ist die Party von Trump, muss man das so sehen. Und die haben als erste Aufgabe 60 Leute in der RNC rausgeworfen. Und,
ja, kompletter Führungswechsel und Apparatwechsel sozusagen.
Das soll nicht überraschend sein. Das ist auch, wie wir wissen, von dieser Project 2025, also irgendwas, das Trump auch, falls er eine zweite Amtszeit gewinnt, auch machen würde. Also Leute, die sind Civil Servants, die lang für der Regierung gearbeitet haben, egal welche Partei, würden rausgeschmissen und Trump Loyalists oder Leute, die also Trump Unterstützer sind, würden dann in diese Stelle reinkommen.
Jetzt muss man natürlich sagen, das machen beide Seiten. Ne? Auch wenn ein Regierungswechsel ist und ein Parteiwechsel ist in Washington und so, dann wird auch eine Menge ausgetauscht und ausgewechselt und ganze Thinktanks, die sich in Stellung gebracht haben, werden dann in die Regierungsposition reingebracht.
Aber es gibt viele Institutionen, wo es Civil Servants bleiben, egal welche Partei.
Ja,
Auswärtiges Amt, also Beamte, genau. Und die würden nach der Plan mindestens auch ausgetauscht werden.
Ja, ich glaube aber, worauf du hinaus willst vor allen Dingen, ist, dass es beim ersten Mal gar nicht so einen Plan gab. So, da hat Trump gewonnen und dann waren viele Stellen auch auf Monate unbesetzt, weil es gar nicht so vorbereitet war. Und diesmal ist das sehr viel generalstabsmäßiger geplant. An vielen Stellen sind eben die Posten quasi schon angedacht und es ist auf jeden Fall sehr viel durchdachter und geplanter von der Übernahme der Position dann, ja, als es
man
davor
lernt,
war.
Man lernt auch von der Mistakes und wie wir wissen jetzt, Trump in 2016 hat ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass er gewinnen wird. Insofern, deswegen waren die auch ein bisschen unvorbereitet, aber dieses Mal sind sie auf jeden Fall sehr gut vorbereitet, was ich weiß auch nicht, was das sagt, wenn er so gut vorbereitet ist. Naja, jetzt wird, obwohl der Vorwahl geht weiter, wie gesagt, der letzte Bundesstaaten wählen am 4. Juni, glaube ich. Es geht weiter, obwohl wir schon die Nominees haben. Jetzt können die Kandidaten sich ein bisschen weniger auf andere Sachen, andere Themen, andere Leute konzentrieren und aufeinander wirklich konzentrieren, was sie schon gemacht haben. Aber jetzt wird ein bisschen mehr losgehen.
Und wer auch weiter macht und noch nicht ausgestiegen ist, ist ein Independent. Den wollten wir zum Abschluss dieser heutigen Folge nochmal erwähnen, nämlich Robert Kennedy Jr. Und da kommen wir quasi
zurück,
full
Alles
circle.
Geht im Kreis.
Genau, wir kommen wieder auf Wisconsin zurück und Football.
Und Football. Na, das ist wirklich so krass, wir haben das nicht selber gemacht, es ist nicht unsere Schuld, aber es geht tatsächlich zurück zu Wisconsin und Football. Und der Grund dafür ist, dass Robert Kennedy Jr. hat angekündigt, dass er würde im Lauf der nächsten paar Tage oder Woche sagen, wer er ausgewählt hat als seine Vize.
Und genau, Robert Kennedy, für die es nicht mehr drauf auf dem Zettel hatten, einer der unabhängigen Kandidaten, die nach wie vor im Rennen sind.
Drittparteikandidaten, genau. Mhm. Und er hat, also laut mindestens der Presse, zwei Favoriten. Ein ist ehemaliger Governor von Minnesota, Jesse Ventura, auch eine Wrestler.
Eine schillernde Persönlichkeit. Um die Jahrtausendwende war er Gouverneur von Minnesota. Ein Wrestler.
Wrestler, sagt man
ja,
auch.
Ja, ich glaube, es gibt da, ich glaube, Catcher sagt man vielleicht auch. Catcher. Aber das ist, Wrestling ist mittlerweile auch in Deutschland, glaube ich, ein Begriff. Und auf jeden Fall war er Teil dieses Zirkus in gewisser Weise dieser Show und ich weiß noch, als ich damals war ich auch in Washington, als er die Wahl gewonnen hat und alle dachten, was ist denn das jetzt, was für eine Witzfigur, aber dann hat er eigentlich, so wie alle, auch als Arnold Schwarzenegger Gouverneur von Kalifornien wurde, dachten alle, das, was soll das denn?
Er war ziemlich beliebt in Minnesota.
Er hat jetzt auch nicht riesig was rausgehauen, ne? aber es war zumindest sehr viel unfallfreier, als das vielleicht Kritiker ursprünglich gedacht hatten. Also Jesse Ventura, ich wusste gar nicht, dass der noch lebt, ehrlich gesagt. Aber
eine der andere Möglichkeit.
Und deswegen kommen wir auf Politics and Football.
Football is the quarterback for the New York Jets, ehemaliger Quarterback for the Green Bay Packers, Aaron Rodgers, der auch ein bisschen kontroverse Figur ist. Er ist ein Anti-Vaxxer, hat sich ein bisschen in Politik gemischt in seine Social Media Posts und so weiter. Aber eigentlich sollte anfangen für die Jets, hat dann seine Achilles.
Im ersten Spiel gleich. Also man muss sagen, er hat jahrelang, wirklich über 10 Jahre für die Green Bay Packers, für dein
war sehr
Team,
beliebt.
Für unser Team gespielt, haben den Super Bowl gewonnen einmal, war sehr erfolgreich, war mehrfach MVP, wichtigster Spieler, erfolgreichster Spieler der Saison in der Liga. Also ein richtiger Superstar, der dann ein bisschen in Ungnade gefallen ist, weil er eben letzte Saison zu den Jets gewechselt ist, aber im ersten Spiel sich gleich so verletzt hat, dass die Saison gelaufen war.
Aber ein bisschen off the deep end gegangen in die letzte Zeit.
Ja, also er war dann irgendwann auch vielleicht
mit seinen Verschwörungstheorien und
nicht mehr ganz so angesehen und deswegen hat man ihn gehen lassen. Jetzt könnte er. Aber glaubst du wirklich? Der muss doch noch spielen. Der ist doch noch, also ist jetzt doch gesund wieder und er spielt doch noch. Der kann doch nicht.
Also, ich glaube, es ist noch ein Publicity-Stunt. Weiß man nicht. Aber genau, auf jeden Fall sehr bekannt. Er ist ein Name, die Leute kennen würde. Und für manche Wähler vielleicht ist das ein Grund für RFK Jr. und Aaron Rodgers zu wählen.
Zu stimmen, ja. Und Name Recognition ist in den USA ein wichtiger Faktor, also dass
sehr
man
hilfreich.
Den Leute den Namen kennt. Und, und wer weiß, vielleicht, wir haben schon oft darüber geredet, dass eben bei dieser Wahl, wo die beiden unbeliebtesten Kandidaten, glaube ich, seit Beginn der Aufzeichnung gegeneinander antreten, und das ist übrigens auch das erste Mal seit 70 Jahren, also dass es ein Rematch gibt sozusagen. Das war das letzte Mal in den 50ern, Präsident Eisenhower gegen Adlai Stevenson, die haben es zweimal miteinander zu tun gehabt und das ist nicht das erste Mal, also es passiert immer wieder, gab es davor auch schon ein paar Mal, aber es ist äußerst selten, das kommt jetzt dazu und gerade weil die so unbeliebt sind und es so knapp ist, wie wir gerade auch gesagt haben, ne, 20.000 Stimmen könnten es Unterschied sein in Wisconsin, könnte so ein Drittparty-Kandidat wenn dann jemand wie Aaron Rodgers in Wisconsin, wo er vielleicht doch immer noch sehr viele Fans hat, mit antreten würde, vielleicht ein Zünglein an der Waage sein. Aber das ist jetzt schon ein bisschen sehr im spekulativen Bereich.
Stimmt, aber wie gesagt, es kommt immer zurück.
Zu Politik und Football. Ja, vielleicht nach dieser Präsidentenwahl werden wir diesen Podcast umbenennen in Politics und Football. Mal gucken. Also es kommt automatisch immer dazu. Naja, wir schauen mal. Wir sagen jedenfalls für die heutige Folge vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, gerne Zuschriften und gerne uns schreiben. Die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Und wir sagen für diesmal tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Hallo, ich bin Anna Engelke.
Und ich bin Carsten Schmiester.
Russland führt jetzt schon im dritten Winter Krieg gegen die Ukraine.
Über die Entwicklung sprechen wir im Podcast Streitkräfte und Strategien, immer dienstags und freitags.
Wir analysieren mit Experten und unseren Korrespondenten in der Ukraine.
Die Menschen haben sehr große Angst und sind auch entsprechend desillusioniert, weil man nun ganz klar sieht, wenn wir nicht unterstützt werden mit Munition, dann können wir die russischen Truppen nicht aufhalten. Es ist fast unmöglich, die Linie zu halten.
Und wir geben ruhige Antworten auf die vielen beunruhigenden Nachrichten.
Gerade in einem Szenario, in dem Donald Trump gewählt werden würde. Wenn wir uns dann nicht zusammenraufen, dann können wir uns auch gleich irgendwie aufs Filetierbrett legen.
Hört also gerne rein und abonniert den Podcast Streitkräfte und Strategien.
Zum Beispiel in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.